Christus ist mein Leben. Haben wir hier alle vor uns hängen und das soll das Motto dieser Tage sein. Und als ich mir über dieses Motto so Gedanken gemacht habe, habe ich festgestellt, dass bei Apostel Paulus das nicht nur das Motto einiger Tage war, sondern das Motto seines Lebens. Christus ist mein Leben. Und man spürt doch in seinen Briefen, wie er durch Jesus Christus ergriffen war, wie er von Christus durch und durch durchdrungen war. Wenn wir allein den Philipperbrief uns anschauen, lasst uns das mal ganz kurz tun, ja, wo wir auch diesen Vers finden, dann finden wir, ist er voll von Jesus Christus. Wenn wir Philipper Kapitel 1 aufschlagen, lesen wir dort mal den 18. Vers zuerst. Da heißt es, was tut's aber, wenn doch nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darüber und werde mich auch freuen. Was tut's, wenn nur Christus verkündigt wird, sagt er. Und weiter Vers 20, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Philipper 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesein, wie Christus auch war. Und dann zählt er auf, wie Christus gesonnen war. Und Kapitel 3, Vers 7 und 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles verloren habe und erachte es für Kot, auf das ich Christus gewinne. Und Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen könne, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Und Kapitel 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Christus, Christus, Christus. Ihr Lieben, Jesus war unangefochtener Lebensmittelpunkt in seinem Leben. Unangefochten. Er stand im Zentrum seines Denkens und Handelns. Und das finden wir nicht nur in einem Brief, das ist jetzt nicht ausnahmsweise im Philipperbrief so, sondern wir finden es durchgehend durch alle seine Briefe. Und deswegen können wir auch sagen, Paulus war wirklich von Jesus ergriffen. Wir haben in der Einleitung gelesen, im Kolosserbrief, ja, in Kapitel 1, hier haben wir doch gesehen, wie Paulus den Heiland rühmt. Und mir scheint es so, als ich diese Verse so gelesen habe, mir scheint es so, Paulus konnte gar nicht mehr aufhören, Jesus zu rühmen. Er saß da und hat sich in diesen Gedanken vertieft und sein Herz wurde überschwänglich erfüllt mit Dank gegenüber Jesus. Und dann fängt er an, Jesus zu rühmen und es sprudelt gerade so aus ihm heraus. Er sagt, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Und weiter, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Und weiter, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene. Er soll in allen Dingen den Vorrang haben. Denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und durch ihn alles versöhnt würde. Jesus, Jesus, Jesus im Mittelpunkt. Jesus sein Ein und Alles. Und so möchte ich das heutige Thema auch ausrichten. Ich habe es ein wenig anders benannt als die Überschrift so hier, aber doch der gleiche Grundgedanken: Christus im Zentrum. Christus im Zentrum. Jesus alles in allem. Das Höchste, das Schönste, das Erhabenste, das Beste, die Erfüllung des Lebens ist Jesus Christus beim Apostel Paulus. Und das wollte er den Kolossern auch so ans Herz legen. Er wollte, dass sie das auch so begreifen, wie er das begriffen hat und begreifen durfte. Und wie ihm Gottes Gnade so widerfahren ist, so wollte er, dass es den Kolossern auch klar wird. Und er malt ihnen Jesus Christus in all seiner Schönheit vor und zählt auf, was für ein Geschenk wir in Jesus Christus haben. Dass Jesus Christus auch für sie alles in allem wird, dass sie nur ihm dienen, dass sie keinen Götzen dienen, dass sie keinen Gesetzen dienen, dass Jesus an erster Stelle ist. Und die Frage stellt sich doch, wenn wir das so lesen, steht Christus in meinem Leben im Zentrum? Ist er mein Ein und Alles? Ist er für mich das Schönste, das Höchste, das Erhabenste, das Größte, das ich rühmen könnte über alles? Ist er das für mich? Ist er das für dich? Er muss der Erste sein, ihr Lieben, wenn wir Gott dienen wollen, dann muss sich alles um Christus herum drehen, nicht um unsere Persönlichkeit, nicht um das, was wir wollen, nicht um das, was wir so wünschen und was wir uns so vorstellen. Christus im Zentrum. Nun, ich möchte zuerst die Frage stellen oder die Frage mit euch behandeln, warum sollte Christus im Zentrum stehen? Warum denn überhaupt? Warum war es Paulus so wichtig, dass Jesus Christus im Zentrum steht? Als erstes, er gibt uns ein Stück weit die Antworten. Als erstes, weil er der Urheber alles Lebens ist. Er sagt an die Kolosser, in ihm ist alles geschaffen. Durch ihn und in ihm und zu ihm. Er ist der Urheber alles Lebens und alles Geschaffenen. Und wir dürfen nicht vergessen, Jesus Christus ist Gott. Er hat die gleiche Allmacht wie Gott. Er ist genauso groß wie Gott. Er ist genauso ewig wie Gott. Er ist Gott. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist unser Schöpfer. Und dadurch, dass er der Schöpfer der Menschen ist, hat er auch eigentlich das volle Recht, uns zu besitzen. Er hat das volle Recht, unser ganzes Leben einzunehmen und zu bestimmen. Aber wisst ihr, Gott hat uns so geschaffen, dass wir einen freien Willen haben. Und so zwingt er natürlich niemanden, ihm zu dienen. Ja, und jeder darf im Grunde nach seinem Willen und Wollen handeln. Jeder darf tun im Grunde, was er will. Und wir werden uns einmal im Gericht dafür verantworten müssen. Aber wenn wir richtig überlegen, ihr Lieben, aus Ehrfurcht vor Gott, weil aus Ehrfurcht vor Jesus Christus, weil in ihm alles geschaffen ist, hat er das Recht auf unser Leben. Sollte er in unserem Leben im Zentrum stehen. Ein anderer Grund, warum Christus im Zentrum stehen sollte, ist, weil er uns das Heil erworben hat. Weil er uns die Erlösung gebracht hat. Jesus ist Gott und hätte eigentlich überhaupt keinen Grund gehabt, zu uns zu kommen. Er tat es trotzdem. Er tat es trotzdem. Er ist zu uns gekommen. Er hat sich erniedrigt bis aufs Äußerste. Er ist ganz, ganz klein geworden, damit wir das Heil bekommen. Er ist so klein geworden und ist den schwersten Weg gegangen und hat sein Blut vergossen für unsere Seelen, für das Heil unserer Seelen. Und wenn wir so überlegen, wir haben viele Krankheiten um uns herum. Auch unter uns sind Menschen, die krank sind, ja. Und wie geht es Menschen, die krank waren und die dann aber gesund werden? Ist da nicht eine tiefe Dankbarkeit? Ich bin gesund geworden. Ich war vielleicht zum Tode krank, aber ich bin gesund geworden. Wie ging es den 10 Aussätzigen? Sie sind gesund geworden. Bei den 9 war eine gewisse Undankbarkeit vorhanden, ja. Zumindest haben sie nicht verstanden, dass sie diesem Jesus zu danken haben. Aber der Samariter, der ist zurückgekommen, der ist vor Jesus niedergefallen auf seine Knie und hat ihm gedankt: Herr, ich war verloren, mein Leben war umsonst, ich war aussätzig, ich konnte gar nichts. Jetzt, du hast mir alles geschenkt. Du hast mir alles gegeben. Wie freuen sich Menschen, wenn sie gesund werden? Ihr Lieben, genau so sollten wir doch danken. Nein, wir sollten mehr danken, wenn wir von der Krankheit der Sünde gesund werden. Warum sollten wir noch mehr danken? Ganz einfach, weil unser Leib vergänglich ist, weil unser Leib sterblich ist, weil unser Leib nur für ein paar Jahre bestimmt ist, aber unsere Seele für die Ewigkeit, wie viel mehr Wert hat es, wenn die Seele gesund wird? Jesus hat uns alles vergeben, wir haben das an die Kolosser auch gelesen. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Welch ein großes Geschenk. Deswegen sollte Christus im Zentrum sein, im Zentrum stehen. Sind wir so dankbar? Habt ihr auch schon die Geschichte von dem Halleluja-Willi gehört? Bestimmt haben manche schon gehört. Aber ich will sie wiederholen. Da war mal ein Junge, der früh auf Abwege geriet und früh in Kriminalität verwickelt wurde. Und der aber durch einen besonderen Dienst auf einer Mission oder so zu Christus gefunden hat. Und der fand dann den Heiland und er freute sich so sehr darüber, dass er alles, was ihm begegnete, mit dem Wort Halleluja begleitete. Und da war mal so ein Lehrer, der hat sich natürlich gefreut für diesen jungen Mann, dass er jetzt auf dem richtigen Weg war, aber er fand es so ein bisschen übertrieben, dass er immer und überall so das Halleluja beifügte. Ja? Und er versuchte ihn dann, dieser Lehrer versuchte ihn durch Bildung und Aufklärung, sagen wir mal, zu einer gemäßigteren Form christlicher Lebensäußerung zu bewegen. Ja? Und er gab ihm dann so ein wissenschaftliches Buch, das sollte er lesen und so. Und als der Wille dieses Buch aufgeschlagen hat, kaum hat er da drin gelesen, sagt er schon wieder Halleluja. Und da sagt der Lehrer, na was ist denn jetzt los? Ja, weißt du, ich habe hier gelesen, dass der Philippinen gerade über 10.000 Meter tief ist. Ja, und? Ja, und Jesus, wir lesen der Bibel, Jesus versenkt unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Also da holt sie mit Sicherheit niemand mehr raus. Halleluja! Ist es so? Halleluja! Jesus Christus im Mittelpunkt, im Zentrum unseres Lebens, weil er uns das Heil erworben hat. Jesus im Zentrum, weil er das Haupt der Gemeinde ist. Auch das haben wir gelesen, schreibt der Apostel Paulus in Vers 18, an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, auf dass er in allen Dingen den Vorrang hat. Eine Gemeinde ohne Christus ist keine Gemeinde, ist nicht die Gemeinde Christi. Christus muss in der Gemeinde das Haupt sein, das Zentrum. Er muss in allen Dingen den Vorrang haben. Wir lesen an die Epheser, schreibt der Apostel Paulus Folgendes in Kapitel 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Der das Haupt ist, Christus. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Ihm gebührt in der Gemeinde die Führung. Er ist unser Führer, er ist unser Leiter, er ist unser Meister, er ist unser Vorbild. Auf ihn schauen wir, von ihm lernen wir. Er ist das Haupt. Er ist sozusagen der Chef, der das Sagen hat. Der in der Gemeinde einfach das Sagen hat. Seine Lehren, sein Wille, sein Lebensbeispiel ist unsere Richtschnur. Deswegen Christus im Zentrum. Christus im Zentrum. Ein letzter Punkt. Warum Christus im Zentrum? Weil wir ihn lieben. Christus im Zentrum, weil wir ihn lieben. Der große Prediger Spurgeon sagte einmal: Ich liebe die Lehren von der Gnade. Ich liebe die Gemeinde Jesu. Aber am meisten liebe ich Christus. Und so sollte es sein. So sollte es sein. Lieben wir ihn auch so sehr? Lieben wir ihn so, dass er Lebensmittelpunkt ist? Dass er wirklich im Zentrum steht? Wir wissen doch, dass Liebe der stärkste Antrieb für alles ist. Wir wissen doch, dass weder unser logischer Verstand noch irgendwelche Gesetze, noch irgendwelche Drohungen oder sonst irgendwas das bewirken können, was Liebe bewirkt. Ihr Lieben, das andere alle, das kann uns dazu bewegen, irgendetwas zu akzeptieren. Das kann uns dazu bewegen, etwas anzunehmen. Aber nur Liebe macht eine Sache zu unserem Lebenselement. Nur Liebe. Und deswegen Christus im Zentrum. Ich weiß nicht, ob ihr diese eine Legende kennt vom Apostel Paulus. Die habe ich hier und dort schon mal erzählt und erwähnt. Aber ich finde, das bringt es doch auf den Punkt. Da war wohl so ein wohlhabender Kaufmann, der von dem Apostel Paulus was gehört hat und ihn gerne kennenlernen würde. Und er kam einmal dann geschäftlich nach Rom und hat beschlossen, weil Paulus dort gerade im Gefängnis war, ihn dort im Gefängnis zu besuchen. Und Timotheus war derjenige, der einen Besuch arrangiert hat, ein Gespräch. Und als der Geschäftsmann dann zu Paulus so gekommen ist, war er erstaunt, dass der Apostel Paulus dann doch so alt schon war, so gebrechlich, so schwach nach außen hin. Aber dennoch hat er eine Ausstrahlung gehabt, eine Ruhe, eine Kraft, eine Stärke. Und sie sprachen so eine Weile miteinander, ja, bis der Kaufmann dann schließlich ging. Und außerhalb der Zelle wandte der Kaufmann sich dann an Timotheus und sagte: Was ist das Geheimnis der Kraft dieses Menschen? Ich habe so etwas noch nie erlebt. Und Timotheus sagt ihm: Ja, habt ihr das dann nicht erkannt, was das Geheimnis ist? Paulus ist verliebt. Ja, wie verliebt. Ja, tatsächlich, Paulus ist verliebt. Er ist in Jesus Christus verliebt. Und das ist schon alles? Ja, das ist alles. Das ist das Geheimnis seiner Kraft. Bei uns wird es genauso sein. Verliebt in Jesus Christus. Und wenn wir in Jesus Christus verliebt sind, dann wird er im Zentrum stehen. Dann wird er in unserem Lebenszentrum stehen. Christus im Zentrum. Christus im Zentrum. Ich habe mich gefragt, wenn Christus dann, wenn all diese Gründe uns genügen und uns anspornen, ihn im Zentrum zu haben und wir darum beten, ja Herr, ich möchte, dass du in meinem Zentrum bist, wie wird dann unser Alltag aussehen? Wenn Christus im Zentrum ist, wie wird unser Alltag aussehen? Wisst ihr, was zuerst passieren wird? Wir werden viel Zeit mit ihm verbringen. Wenn Christus im Zentrum unseres Lebens steht, werden wir viel Zeit mit ihm verbringen. Es ist doch so, wer liebt, der sucht Gemeinschaft. Ich kann mich noch gut an mich selber erinnern. Ja, man hat jede freie Stunde gesucht, um sie zu treffen, die man liebt. Wenn wir verliebt sind in Jesus Christus, dann werden wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Dann werden wir uns die Zeit dafür nehmen. Wir werden suchen, dass wir mit ihm reden. Wir werden ihn hören wollen. Wir werden ihm zuhören wollen. Wir werden ihm unsere Sorgen anvertrauen. Wir werden erzählen, wie unser Tag war. Wir werden sagen, Herr Jesus, so und so ist es gewesen. Ja? Und hier und da ist das und jenes passiert. Herr, ich möchte, dass du das weißt, weil du mein Freund bist, weil du real bist, weil du der bist, den meine Seele liebt. Ich möchte mit dir reden. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Rede du jetzt zu mir, mein Gott. Wir werden ihm alles erzählen und wir werden ihm zuhören wollen. Ich habe es die letzten Wochen so erfahren müssen, in welch hektischer Zeit wir leben. Wir leben in einer sehr hektischen Zeit. Eine Aufgabe treibt die andere. Im Geschäftlichen ist es so, dass ein Projekt das andere treibt. Ein Termin treibt den anderen. Wir eilen von Termin zu Termin. Im Geschäftlichen, sehr oft auch im privaten Leben. Wir sind unentwegt am etwas machen und tun, weil wir so viel um die Ohren haben. Und oft ist es so, dass die Dinge des Lebens Jesus ein Stück weit übertönen. Und übertönen wollen. Und wenn wir das wissen, dass das so ist, dann sollten wir stille werden. Dann sollten wir sagen, Herr, das kann nicht sein, dass es so ist. Ich mache mir bewusst Pausen mit dir. Ganz bewusst, weil wir wissen, in welch hektischer Zeit wir leben, müssen wir bewusst die Pausen mit Gott suchen. Und die Pausen einlegen. Da war mal so ein Test von der bekannten Automobilzeitschrift Automotor Sport. Sie führte einen spektakulären Test durch, und zwar ein Zeitduell im normalen Straßenverkehr. Vielleicht hat so mancher davon auch mal gehört. Es ging um eine Fahrt an einem normalen Wochentag mitten im Berufsverkehr zwischen Hamburg und München und umgekehrt. Und um Objektivität zu gewährleisten, wurden die BKWs mit vielen Messgeräten ausgerüstet. exakte Verbräuche, genaues Bremsverhalten, auch Notbremsungen, all das wurde erfasst und die Testfahrer, sie erhielten umfangreiche Verkabelungen, um eben Blutdruck, Körpertemperatur und weitere Körperreaktionen aufzuzeichnen. Und gleichzeitig fuhren dann schließlich mehrere baugleiche Fahrzeuge von München nach Hamburg ab und von Hamburg nach München. Und die Gruppe A, sie hatte die Aufgabe, zwar im Rahmen der Verkehrsregeln, aber doch stets am Limit zu fahren, also möglichst mit Vollgas, diese Strecke. Und die Gruppe B sollte zügig, aber im Verkehr mitfließend fahren. Also nicht besonders drängeln oder dergleichen, nicht ohne besondere fahrerische Anstrengung. Und das Ergebnis machte dann viele Leser nachdenklich. Die Rennfahrer, die eben immer am Limit fahren sollten, die hatten gerade mal 20 bis 30 Minuten Netto-Fahrzeitgewinn. Auf die ganze Strecke von München nach Hamburg. Nur 20 bis 30 Minuten. Aber zu welchem Preis? 10 bis 20 echte Notbremsungen, hohe körperliche Belastung, beinahe Unfälle durch zu dichtes Auffahren. Daneben die wirtschaftliche Seite mit hohem Reifen-, Öl- und Benzinverbrauch. Dieser Test, er führt doch zu der Frage, wie führen wir unser Leben? Wie führen wir unser Leben? Vielleicht auch immer am Limit? Immer mit Vollgas? Wie viel unnötigen Verschleiß durch Stress und Reibung handeln wir uns dabei ein? Und wenn wir überlegen, was meint ihr, welche Fahrer hätten dann am Ende der Strecke die bessere berufliche Leistung erbracht? Zum Beispiel, wenn sie ein Kundengespräch hätten oder sowas, ja? Mit Sicherheit die, die ganz gemächlich gefahren sind, weil es nicht so anstrengend war. Ihr Lieben, Pausen. Lasst uns mehr Pausen machen in unserem Alltag. Pausen mit Gott. Nicht immer am Limit. Nicht immer am Limit. Bewusst Pausen einlegen. Auch morgens, wenn wir den Tag beginnen. Ja, Christus ist mein Leben. Wie beginne ich meinen Tag? Er ist mein Leben. Dann rede ich doch zuerst mit ihm. Mit meinem besten Freund, mit dem, in den ich verliebt bin. Ich beginne den Tag mit ihm. Und wenn es auch nicht allzu viel ist, ich verstehe, dass viele sehr früh aufstehen müssen und zur Arbeit und dann müde sind und so weiter. Ja? Aber ich kann doch mir kurz die Zeit nehmen, um etwas zu lesen oder zu beten, um auf Gottes Wort zu hören. Das muss nicht lang sein. Aber ich will den Tag mit ihm beginnen. Wenn Christus im Zentrum steht, dann wird das die erste Auswirkung sein in unserem Alltag. Wir werden suchen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn Christus im Zentrum steht, dann werden wir auch gehorsam sein. Gehorsam. Wisst ihr, gehorsam, das war Jesu Lebenselement. Das war Jesu Element. Und Jesus ist unser Vorbild. Wir lesen von ihm, er ward gehorsam. Er ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und wenn Jesus unser Lebenselement ist, dann werden wir auch gehorsam sein. Dann werden wir suchen, dass wir seinen Willen tun. Dann werden wir bestrebt sein, dass wir mehr von seinem Willen erfahren. Dass wir ihn mehr kennenlernen, dass wir in der Erkenntnis zunehmen, dass wir ihm näher kommen. Wiederum der Apostel Paulus schreibt so ein Wort, das uns gut bekannt ist, mit Sicherheit. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4 und 5. lesen wir hier mal. Zweite Korinther 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken unter den Gehorsam Christi. Ihr Lieben, Gehorsam beginnt hier. Gehorsam beginnt in unseren Gedanken. Und deswegen schreibt der Apostel so: Wir nehmen gefangen alles Denken unter den Gehorsam Jesu Christi. Was bedeutet Gehorsam? Wo können wir gehorsam sein im praktischen Leben? Was heißt denn das eigentlich? Was heißt denn eigentlich gehorsam sein? Ihr Lieben, Gehorsam beginnt vielleicht in der Gemeinde. Für uns als Christen beginnt Gehorsam vielleicht in der Gemeinde, dass wir hier gehorsam sind, wenn wir Jesus Christus verherrlichen sollen. Wenn wir mit einem Lied dienen sollen. Wenn wir vielleicht ein Zeugnis sagen oder ein Gebet. Und Gott uns dazu anleitet. Gehorsam, ganz pragmatisch, lasst uns ganz pragmatisch denken. Ich denke, Gehorsam so für viele junge Menschen ist der, wenn mir klar wird, dass dieses oder jenes Computerspiel nicht gut ist für mich. Oder ein Smartphone-Spiel, heutzutage mehr Smartphone wahrscheinlich. Oder wenn mir gewisse Grenzen und mir klar wird, hier und dort, es geht ein wenig zu weit. Ich verbringe zu viel Zeit damit. Gehorsam beginnt dann, wenn wir im Internet sind und uns klar ist, diese oder jene Seite, die sollte ich nicht besuchen, die sollte ich nicht anklicken, das und jenes sollte ich mir nicht anschauen. Und dann bin ich gehorsam. Oder auch nicht. Jesus Christus im Zentrum. Ihr Lieben, gehorsam, wenn wir eine Aufgabe, einen Dienst übernehmen sollen, wie ich schon sagte, in der Gemeinde vielleicht, gehorsam gegenüber Gottes Wort. Ja, das ist ja unsere Richtschnur. Und dann lesen wir in Gottes Wort, sagt der Herr Jesus, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und dann richte ich auch nicht. Ich rede nicht schlecht über andere Menschen. Ich möchte das nicht. Weil ich gehorsam sein möchte. Und wir lesen dann im Kolosserbrief, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und da will ich gehorsam sein. Und dann, wenn wir gerade beim Kolosserbrief sind, lesen wir in Kapitel 3 viele so praktische Anweisungen, ja, und wo wir dann doch gleich diesen Gehorsam umsetzen können. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 8, heißt es, nun aber leget auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Lüget nicht untereinander. Ganz praktisch. Ich lege das ab. Herr, und wenn ich eine Versuchung mit einer Sache habe, in dieser Hinsicht, wenn ich eine Versuchung habe, zu lästern zum Beispiel, zu richten, dann bete ich doch, Herr, hilf mir. Du weißt, das ist meine Schwachstelle. Ich möchte dir gehorsam sein. Und dann lese ich weiter Gottes Wort und lese in Vers 12, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebet euch untereinander. Und Herr Jesus Christus, du sollst Zentrum meines Lebens sein. Ich lese das in deinem Wort. Hilf mir, gehorsam zu sein. Und dann in Kapitel 4, Vers 6 auch wieder zum Thema: Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Ich will mich darin üben. Und dann sagt der Apostel Paulus an die Römer: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und dann kann ich doch nicht in allen Dingen so handeln wie die Welt. Ich kann mich nicht so anziehen oder ausziehen wie die Welt. Ich kann mich nicht so benehmen wie die Welt. Ich kann nicht mit allem mitgehen wie die Welt, weil das Wort Gottes sagt: Stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euren Sinn. Oh, ihr Lieben, gehorsam. Jesus sagt dann auch zum Beispiel: Ein neues Gebot gebe ich euch. Und das Gebot der Liebe. Ich will meinen Bruder, meine Schwester lieben, weil ich gehorsam sein möchte. Gehorsam. Christus im Zentrum. In unserem Alltag wird es so sein, dass wir dann suchen werden, ihn zu verherrlichen, weil er unser Lebenselement ist. Der nächste Punkt: ihn verherrlichen. Er ist unser Lebenselement. Mit Worten und Taten, da wo sich uns Gelegenheit bietet, ich möchte ihn verherrlichen. Ich möchte das tun in der Gemeinde. Ich möchte das tun im privaten Umfeld, wenn ich mich mit anderen unterhalte vielleicht und sich Gelegenheit ergibt. Ich möchte ihn rühmen. Ich möchte ihn verherrlichen, weil er mein Ein und Alles ist. Ich möchte es tun auf der Arbeit, vor allem mit meinen Taten will ich Jesus Christus verherrlichen. Und wenn sich mir dann eine Gelegenheit bietet, will ich von ihm auch erzählen und sagen: Der Herr ist der Grund, dass ich so bin. Jesus ist der Grund, nicht ich. Und ich war auch ein Sünder, aber er hat mir vergeben. Und ich rühme ihn, ich will ihn verherrlichen. Lasst uns sein Licht sein. Wir möchten doch Jesus Ehre bereiten. Wisst ihr, was Paulus gesagt hat? Er saß im Gefängnis und schrieb dann den Brief an die Philipper. Und dann hört er davon, wie andere auch von Christus predigen. Aber eigentlich machen sie es nur, um ihn zu ärgern, sage ich mal so. Ja? Und dann sagt er: Was tut's? Was tut's? Hauptsache, Jesus Christus wird verkündigt. Hauptsache, er wird verherrlicht. Und der letzte Gedanke: Jesus Christus in meinem Alltag. Wie wird es sein? Dann wird es so sein, wenn Jesus Christus im Zentrum steht, dann werde ich ihm treu sein. Wenn Jesus Christus im Zentrum des Lebens steht, werden wir treu sein. Und das soll auch die höchste Priorität unseres Lebens sein. Jesus Christus im Zentrum. Ich will dir gegenüber treu sein. Wisst ihr, in unserem Leben geht es manchmal durch Leiden, durch Anstrengung, durch schwere Tage vielleicht. Aber ich will treu bleiben, bis ich oben angelangt bin. Bis ich ihn, den meine Seele liebt, von Angesicht zu Angesicht sehe und schaue. Pastor Johannes Busch erzählte einmal, wie er als Soldat monatelang gedient hat. Es war eine böse Zeit, sagt er. Und unvergesslich ist ihm der Tag geblieben, als er in den Urlaub fahren durfte. Er durfte in den Urlaub fahren. Und dann sagt er, das war freilich eine beschwerliche Reise. Ja? 8 Tage lang waren wir auf der Bahn dicht gedrängt unter Gluthitze. Wir haben schrecklichen Durst gelitten auf dieser Reise. Die Nächte waren eine Qual. Es hat sich gezogen. Aber wenn mir einer gesagt hätte, sagt er, ich soll aussteigen um der beschwerlichen Reise willen, dann hätte ich ihn laut ausgelacht. Ich würde sagen, so will ich lieber noch 4 Wochen lang reisen. Aber ich reise doch nach Hause. Ich reise nach Hause. Und dieses Ich reise nach Hause, dieser Gedanke an die Heimat, der macht alle Strapazen wett. Da werden die Nöten und Qualen alles sehr, sehr klein, wenn wir wissen, es geht nach Hause. Und unser Leben, ihr Lieben, das ist keine Fahrt ins Blaue. Es ist keine Fahrt ins Ungewisse. Es ist eine Fahrt nach Hause. Und deswegen lasst uns doch Jesus Christus im Zentrum haben und ihm treu sein. Wollen wir Jesus nachfolgen? Wollen wir Jesus nachfolgen? Dann lasst uns das ganz tun. Dann lasst uns das ganz tun. Nicht halb. Jesus Christus im Zentrum. Es lohnt sich. Gott segnet es. Gott schenkt einen ewigen Lohn. Oh, ich wünsche, dass wir beten möchten, Herr, ergreife mich. Ergreife mich so, wie du Paulus ergriffen hast. Ganz und gar, mit Leib und Seele. Erfülle mich mit deinem Geist. Du sollst mein Lebensmittelpunkt sein. Amen. Amen.